herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Gestalt Azubis. Wir sind heute in Folge 9 und berichten von unserem Seminar zum Thema Archetypen.
Genau, wir sind heute zu viert. Ich bin Steffen.
Und ich bin Ninja.
Ich bin Alina.
Und ich bin Jone.
Ja, genau. Ja,
Archetypen, komisches Ding.
Genau. Also ich habe es verstanden oder was mir so als Begriffe hängen geblieben ist, das sind im Grunde Urbilder der menschlichen Seele. Oder man kann auch sagen, es sind Urkräfte der Seele. Und was ich ein total schönes Bild fand, war, dass diese Archetypen wie ein seelisches Immunsystem sind des Menschen. Also das sind Kräfte, die wir alle besitzen. Und die wir auch brauchen, um alle Seelenbewegungen, durch die wir gehen müssen, alle Erfahrungen, die wir machen, zu verarbeiten oder eben auch ins Handeln zu kommen und so. Genau, und die sind also einerseits Urkräfte und andererseits auch verbunden mit bestimmten Bildern. Also das findet man, diese Archetypen findet man ja auch in ganz unterschiedlichen Bereichen in der Geschichte, auch in unterschiedlichen Kulturen. Und vielleicht können wir ja sagen, also die, mit denen wir hier gearbeitet haben, die basieren auf Bildern von indigenen Völkern.
Ja, das fand ich interessant, weil es eine ganz lange Tradition gibt. Also schon, war das Hippokrates oder Aristoteles oder so? Hippokrates. Die haben schon mit diesen vier Seelenbewegungen oder Seelenkräften gearbeitet. Und seitdem hat sich das immer weiterentwickelt.
Der hat das tatsächlich aus einer medizinischen Sicht gesehen. Mhm. Also der hat das hat festgestellt in seiner medizinischen Arbeit, es gibt einfach Krankheitsbilder, die immer wieder auftauchen, die einfach auch ähnliche Menschen irgendwie ausbilden sozusagen. Oder weiß ich nicht genau, wie ich es
beschreibe. Er hat das auch körperlich, ne? Er hat das an vier Säften deutlich gemacht. Ja. Ich weiß, ich habe das in meiner Krankenpflegeausbildung gelernt.
Ja, und ich finde das ganz spannend, dass es auch wieder diesen Zusammenhang gibt zwischen Seele und Körper.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist spannend. Und an der Stelle kann man vielleicht gleich schon mal sagen, dass wir auf diese Archetypen blicken können. Also auf der einen Seite, um eben jeden einzelnen Menschen in seiner Seelenbewegung sozusagen anzuschauen. Oder beziehungsweise so, man kann also seinen eigenen Prozess anschauen und all diese Kräfte darin wiederfinden. Und gleichzeitig hat jeder Mensch wahrscheinlich eher ein bestimmtes Archetypen zu Hause. Also besonders viel von einer dieser Seelenkräfte oder Energien. Und das bedeutet dann eben auch, dass zum Teil nach außen hin eben für die Umwelt auch sichtbar ist. Und es bedeutet auch, dass man eben wahrscheinlich, dass einem bestimmte Dinge leichter fallen oder schwerer fallen. So.
Und da... Ja, genau, da haben wir ja auch noch drüber gesprochen jetzt im Seminar, dass es eben auch sein kann, dass man diesen Heimathafen hat, aber zum Beispiel durch die Biografie sich der auch verändert hat. Und vielleicht macht es an der Stelle auch Sinn, dass wir gleich einmal die einzelnen Archetypen durchgehen, dass ihr einmal so einen Einblick bekommt, was das überhaupt bedeutet. Vielleicht ist es dann leichter, dann im Nachhinein nochmal drüber zu sprechen.
Genau,
und das finde ich gut. Und die Idee ist ja, dass alle vier in jedem von uns angelegt sind. Und das, Alina, will ich nochmal unterstützen, weil das für mich wirklich nochmal auch so was zum Aufmerken war. Also es gibt vielleicht eine besondere Stärke in mir, eine dieser vier Typen. Und es kann aber sein, dass es auch eine Stärke ausgeprägt ist durch die Biografie, die eigentlich gar nicht mein eigenes ist. Weil ich durch meine Sozialisation so geworden bin, dass ich einen bestimmten Archetyp ganz nach vorne stelle. Und eigentlich ist das mir gar nicht gemäß.
Zum Beispiel durch Nachahmung der Eltern oder wenn Eltern auch sanktioniert haben.
Ja, oder besondere Herausforderungen im Leben.
Genau. Das wird wahrscheinlich auch nochmal klarer, wenn wir die Einzelnen jetzt vorstellen. Ne? Genau, wobei, also trotzdem muss ich nochmal einmal dazu sagen, dass es ja insgesamt, also denke ich, diese Entstehung des Archetypen-Zuhauses im Grunde eine Mischung ist aus Veranlagung und aber auch dem, was wir erleben. Und gleichermaßen kann es eben irgendwas geben, was wie übergestülpt ist oder was sich irgendwie zumindest so anfühlt, dass man sich eigentlich gar nicht wirklich zu Hause darin fühlt, dass es einem keine Kraft gibt, sondern dass man sich eigentlich eher darin gebremst fühlt. Ne?
Ja, wie so ein Survival-Modus.
Genau, ja, man fühlt sich vielleicht sicher. Genau, man fühlt sich vielleicht sicher darin, weil es notwendig war, bestimmte Eigenschaften eben besonders auszuprägen, aber es ist eigentlich nicht mir gemäß, da haben wir das Wort wieder.
Genau. Das habt ihr jetzt in den ersten Folgen auch schon gehört, dass es in der Gestalttherapie immer darum geht, auch dem nachzuspüren. Also was ist mir eigentlich gemäß und was habe ich an Verhalten oder an naja, Gefühl nicht, aber was habe ich an Verhalten, was vielleicht gar nicht so zu mir gehört oder was ich verändern möchte. Mhm. Okay, lass uns starten.
Dann beginnen, Archetypen. Ne? Genau, also mit Grün beginnen.
Gerne.
Okay. Genau. Also, wir haben uns diesen unterschiedlichen Typen auch genähert, indem wir geguckt haben, was hat dieser Typ für eine Grundkompetenz, für ein Grundbedürfnis und auch für ein Grundgefühl. Und bei dem Grün, also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt eben schon erwähnt haben, dass wir das auch Farben zugeordnet haben. Genau, Farben. Und wir haben, wie gesagt, ja diese indigenen Urbilder. Daran haben wir uns orientiert und dieser Archetyp nennt sich die Heilerin. Und die Grundkompetenz ist das Fühlen und das Einfühlen. Das sind also häufig Menschen, die die Fähigkeit haben, sich auch ein Stück weit an den, also zurückzunehmen, an den Rand zu stellen, ganz viel zu geben. Also ich habe so den Satz in Erinnerung, das grüne Herz ist ein gebendes Herz. Das ist, es fiel auch so der Begriff, das ist die weibliche Energie, also umsorgend und annehmend, akzeptierend, sodass das Grundbedürfnis die Bindung ist. Also das heißt, die kümmern sich wirklich um ein harmonisches Miteinander, die kümmern sich um die Bedürfnisse der anderen, der Gruppen, das sind häufig ganz loyale Menschen, denen das Wohl der anderen wirklich am Herzen liegt und der Gemeinschaft. Und das Grundgefühl, darüber haben wir auch gesprochen, ist in diesem Fall die Trauer, was sich vielleicht erstmal ein bisschen komisch anhört. Aber wenn man die Trauer betrachtet als eine Gefühlskraft, die zu tun hat, damit Dinge anzuerkennen und loszulassen, dann erklärt sich das vielleicht besser und dann, also passt es besser zu diesem Gebenden und Annehmenden. Ne? So, und dann haben wir darüber gesprochen, es gibt da immer so eine, wie soll ich sagen, wie eine gesunde Ausprägung und eine eher ungesunde Ausprägung oder wie eine Stärke und wie Stolpersteine. Und dann haben wir auch gesprochen von einer Verwicklung und einer Entwicklung. Also das heißt sozusagen in gesunder Weise entwickelt ist dieser Typ, also kann sich eben zurücknehmen, ist ganz teamorientiert, es hat einen ganz großen Gerechtigkeitssinn, kann schlichtend sein, vermittelnd. Wie gesagt, Heilerin ist ja so der Begriff und ich glaube, wir hatten immer so ein Symbol und das war in dem Fall das Sanatorium im Sinne einer Gesundungs- oder Heilungsstätte. So. Wenn man sich aber die verwickelte Entwicklung sozusagen anguckt, dann kann das auch abgleiten in eine Harmoniesucht praktisch und auch in ein sich zurücknehmen bis hin zu einem Unsichtbarsein, auch seine eigenen Grenzen überhaupt nicht zu spüren und auch über seine Grenzen tatsächlich hinwegzugehen, sich selbst dabei richtig zu verlieren. Da kann auch eine Konfliktscheuheit mit einhergehen. Also, dass dann tatsächlich eine Angst entsteht, die anderen Personen mit den eigenen Bedürfnissen vielleicht irgendwie zu bedrohen oder wenn man da irgendwie abgrenzende Gefühle hat, dass man eben Sorgen hat, dass man andere damit echauffiert und dann eben letzten Endes selber zurückgewiesen wird. Das kann dann auch zur Folge haben, dass man dass dieser Typ dann wie in eine Opferrolle geht und damit dann auch so vielleicht auch eher passiv-aggressives Verhalten im Sinne von anderen Schuldgefühle machend und so weiter geben kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, der Satz ist jetzt nicht ganz ausformuliert, aber ich glaube so der Sinn oder die Energie kommt so rüber. Und interessant fand ich auch, wir haben ja auch, oder vielleicht machen wir es hinterher. Vielleicht erstmal so, ne? Sonst wird es irgendwie zu lang. Ich glaube, das ist so die Essenz.
Interessant ist ja auch, dass die Heilerin wirklich als Heilerin und nicht als Heiler bezeichnet wurde. Ne? Also es ist die einzige der vier Typen, die klassisch weiblich benannt ist auch. Stimmt. Können wir nachher auch nochmal drüber sprechen.
Mhm. Naja, weil es eine weibliche Energie ist, die Männer wie Frauen haben können.
Genau. Sehr schön.
Das ist ganz wichtig zu betonen, finde ich, weil total gut. Auch Männer können heilen und umsorgen.
Ja. Und auch Männer können zu viel Grün haben.
Absolut.
Sprechen wir auch noch drüber nachher.
Hieß das Orange nicht auch Seherin?
Nee. Ja, Seher und Seherin. Also so. Das war sozusagen immer das Gegenderte und okay. Lehrer und Lehrerin.
Okay. Genau.
Ja, jetzt.
Gut, genau, Lehrer und Lehrerin. Da werde ich mich jetzt einmal drum bemühen, euch das ein bisschen näher zu bringen. Die Lehrerin hat die blaue Farbe. Und was ich, also ich finde den Begriff Lehrerin irgendwie nicht hundertprozentig passend für mich. Also ich habe da nicht so einen Bezug zu. Viel eher passt für mich so ein Symbol. Und dieses Symbol für die Lehrerin ist die Burg. Die Burg stellt für mich so einen Schutz dar. Und das ist auch diese blaue Energie, die einfach ja sichernd unterwegs ist sozusagen. Menschen, die sehr blau geprägt sind, sage ich mal, die sind eher ruhig, abwartend, distanziert, einsortierend, reagieren vielleicht auch eher als zu vorzupreschen und ja, was aktiv zu gestalten. Diese Menschen sind fasziniert von Fakten, Zahlen, Tabellen und Listen. Einfach auch aus einer Haltung heraus, alles zu überprüfen und zu sichern und ja, nochmal zu gucken, ob das wirklich safe ist, was geschieht, weil das Grundbedürfnis dieser Menschen sozusagen auch die Sicherheit ist. Also sie gucken, sie schauen, wie kann das Überleben weitergehen. Eine ganz wichtige Fähigkeit, sonst wären wir alle, glaube ich, nicht mehr hier, wenn die Menschheit sich da nicht irgendwie auch hin entwickelt hätte, auch seelisch gesehen. Die Grundkompetenz von diesen vielleicht eher blau ausgeprägten Menschen ist das Denken. Das hat man jetzt vielleicht schon an den Zahlen und Fakten und Tabellen und Listen rausschauen können oder raushören können. Das Denken ist also die große Kompetenz von eher blau gefärbten Menschen, sag ich mal. Und das Grundgefühl kann man jetzt vielleicht auch schon ableiten aus der Burg oder aus diesem Bestreben nach alles absichern zu wollen, ist die Angst. Und die Angst ist tatsächlich auch wie die Trauer so ein bisschen negativ belastet von der Gesellschaft einfach. Aber die Angst hat eine ganz wichtige Aufgabe, und zwar uns abzusichern. Das sind alles so die positiven Eigenschaften. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die vielleicht ein bisschen zu blau werden. Und das war ja jetzt nicht im alkoholischen Sinne gemeint, sondern im Sinne von diese Grundbedürfnisse zu sehr in den Fokus nehmen vielleicht auch. Also das Bedürfnis Sicherheit einfach zu sehr über alles drüber stülpen, sodass manche Menschen ja ein Stück weit auch die Realität verlieren, dass sie vielleicht ins Grübeln verfallen. Also jemand, der nur denkt und nicht handelt, das ist irgendwann schwierig, weil er dann für sich bleibt und nicht mehr in Kontakt kommt. Es kann zwanghaftes Handeln folgen und die Menschen kriegen vielleicht auch Angst vor Unerwartbaren oder Unbekannten. Genau, das ist also sozusagen die ungesundere Art und Weise, sein Blau auszuleben. Und gleichzeitig ist es unglaublich wichtig, dieses Blau auch zu haben und ja, zu nutzen. Mhm. Genau. Ja, nach diesem Blau kommt das Rot.
Ja, Rot mache ich. Rot ist der Krieger, die männliche Energie. Auch hier nicht die Kriegerin. Mhm. Und das hat Jonas schön gesagt. Männliche Energie können Männer und Frauen haben. Das Symbol für den Krieger ist die Arena. Also da wird gekämpft, also nach Regeln und unter kontrollierten Bedingungen sozusagen wird ausgekämpft, wer der Stärkere ist, wer sich durchsetzen kann. Und genau darum geht es in Rot. Es geht um männliche Energie, es geht um aktivierende Energie. Das ist sehr zielfokussiert und kraftvoll. Das Grundbedürfnis das Grundbedürfnis für den roten Krieger ist die Autonomie oder auch die Abgrenzung. Also die rote Energie dient uns dazu, Nein zu sagen, Dinge nicht an uns ranzulassen, die schlecht für uns sind. Und das Grundgefühl ist die gute, die gesunde Aggression. Jona hat im Protokoll ein Ausrufezeichen hinter gesund gemacht, ja. Weil es genau darum geht. Also es geht darum, eine gesunde Aggression zu finden, also die so gut zu dosieren, dass ich für mich sorgen kann oder dass sozusagen der rote Anteil gut für sich sorgen kann, zu einer Autonomie und zu einer Abgrenzung zu kommen. Die Grundkompetenz ist das Handeln. Also ohne rote Energie kommen wir nicht ins Handeln, dann bleiben wir im Grübeln, dann bleiben wir im Überlegen und im Optionen sichten. Erst mit roter Energie schaffen wir es, wirklich den Schritt auch in die Praxis zu gehen und Dinge zu tun. Und es gibt natürlich auch zu viel Rot, das erleben wir auch. Und das ist dann sehr hart oder zu schnell oder gewalttätig oder auch sehr selbstbezogen. Und dann kommt es zu Verletzungen, dann wird es vielleicht auch gefährlich für die anderen und auch für den roten Anteil selbst. Ja, das ist der rote Krieger.
Ja, dann mache ich weiter mit der vierten Kraft. Das ist die Seherin oder auch der Seher. Und die liegt in gewisser Weise dem blauen Typen, den Jone uns beschrieben hat, gegenüber. Denn das Hauptbedürfnis der Seherin ist die Veränderung. Und das sind Menschen, die, wenn sie in ihrer Kraft sind, sehr kreativ sind, die Visionen haben, die selbst total viel Begeisterung in sich tragen und auch begeisternd auf andere wirken, die euphorisch sind und expressiv. Und in all diesen Eigenschaften ist das Symbol des orangenen Typens, also die Seherin oder der Seher hat die Farbe Orange und das Symbol dieses Typen ist die Bühne. Und da kann man sich ja auch Schauspieler vorstellen und geht darum, in Kontakt zu treten, kreativ zu sein, spontan zu sein. Also das sind die Fähigkeiten, die den orangenen Typen ausmachen. Er ist kontaktfreudig und genau. Und die Qualität oder die Fähigkeit, die dahinter steckt, ist die Einzelwahrnehmung. Also es sind auch Menschen, die ganz eben ganz viel einzeln wahrnehmen können. Die hören gleichzeitig was um sie herum passiert, sehen die besondere Spiegelung, die sie irgendwo in der Scheibe wahrnehmen. Und die sind ganz offen und ganz empfänglich und knüpfen dann für sich aus all diesen Eindrücken auch kreative Gedanken und Ideen und möchten dadurch auch ein Stück weit verändern und berühren und bewegen. Und wie alle anderen Farben auch, hat auch der orangene Typ seine verwickelte Seite oder seine Schattenseite. Bei dem orangenen Typen ist das, also oder äußert sich das dann, dass er zum Beispiel ein zu hohes Tempo bekommen kann, dass er Schwierigkeiten übersieht und dass er eben nicht mehr so, ja, den Überblick behält. Und eben, weil er ja auch ein Stück weit dem blauen Typen gegenüberliegt, dass er nicht mehr so auf Sicherheit schaut und auch das Überprüfen, ob das denn überhaupt möglich ist und wie sind die Rahmenbedingungen. Er kann eben ein bisschen davon flattern und sich darin verlieren. So weitere Anzeichen, die sich dann zeigen, sind zum Beispiel Empörung oder auch Verunsicherung. Der orangene Typ braucht ganz viel Feedback. Also er ist sehr darauf angewiesen, auch Resonanz zu bekommen und auch gespiegelt zu werden, um sich selbst besser greifen zu können. Also eine Schwierigkeit, die er hat, ist, sich selbst fassen zu können, weil er eben auch viel in diesen Wahrnehmungen im Außen unterwegs ist. Das heißt, er braucht immer wieder ein Gegenüber, was ihm dann auch dabei hilft, wieder zu sich zu finden. Weiterhin kann er in der Verwicklung auch zum Beispiel so sein, dass es so ein Mensch ist, der sich nicht gern festlegen möchte, der immer so ein bisschen vage bleibt und ungeduldig ist und wenig ausdauernd. In der Verwicklung ist das irgendwie alles ein bisschen durcheinander, ein bisschen chaotisch. Und den Menschen, die sehr viel Orange haben, denen fehlt häufig die Struktur und der Plan. Das zu dem orangenen Typen.
Magst du noch das Grundgefühl sagen?
Ja, klar. Das Grundgefühl des orangenen Typen ist die Freude. Und da könnt ihr mich auch gerne nochmal berichtigen, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin. Aber ich habe diese Freude auch verstanden als ein Gefühl der Freude aus Stolz in Übereinstimmung mit sich zu handeln. Also eine tief empfundene Freude, etwas sich selbst gemäß gemacht zu haben, so wie wir das vorhin schon hatten. Also ja, diese Qualität der Freude.
Ganz genau. Und vor allen Dingen ist so ein bisschen das Orange auch der Anfang und das Ende einer Seelenbewegung ein Stück weit. Dieser Stolz, der entsteht vor allen Dingen dann, wenn diese Seelenbewegung wirklich einmal ringsrum gegangen ist. Vielleicht mag das jemand mal erzählen.
Ja, ja, ja. Also ich stelle es mir so vor eigentlich.
Sind wir nicht zu schnell? Also mein Impuls war gerade, sollen wir nicht nochmal drüber sprechen, über die Einzelnen, wie die im Spannungsfeld stehen, wie wir sind und so. Weil ich glaube,
verstehe ich gerade nicht genau.
Also was hast du gelernt über dich? Was sind deine Anteile so? Also
was nochmal so persönlich.
Weil meine Befürchtung ist, das war jetzt Input viel einfach, und es muss jetzt noch ein bisschen lebendig werden, sonst kriegen die das.
Ja, das ist eine gute Idee. Gut. Genau. Dann würde ich nämlich an dieser Stelle am liebsten sagen, was wichtig ist, wenn man jetzt diese unterschiedlichen Typen betrachtet. Dass es darum geht, also nicht darum geht, jetzt Leute in Schubladen zu stecken oder zu sagen, der ist so und dann ist das irgendwie alles ganz erwartbar und der kommt da auch gar nicht wieder raus aus seiner Schublade sozusagen. Yeah. Und abgesehen davon, dass natürlich auch die Grenzen verschwimmen und so, geht es aber um das Anerkennen der Andersartigkeit des anderen und auch um das Erkennen meiner Einzigartigkeit sozusagen. Mhm. Also dieses wirklich, ich bin ich und du bist du. Mhm. Und dabei so eine Art Hilfe zu bekommen, sich innerlich scharf zu stellen und auch zu besser zu begreifen, okay, das ist mein Zuhause hier und deswegen kommen immer wieder bestimmte Impulse oder Bedürfnisse oder Ängste oder was auch immer. Und das gehört auch ein Stück zu mir oder es gehört ein Stück zu dir, halt so zu sein. Also das kann einfach auch wirklich das Verständnis fördern. Ne? Mhm.
Ja. Wenn ich besser verstehen kann, warum ist der andere so und ich finde das komisch, weil ich selber an einem ganz anderen Punkt stehe.
Ja.
Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die sprudelt vor Ideen. Wenn ich was Kreatives brauche, dann muss ich sie nur anrufen und ich kriege in 3 Minuten Telefonat 12 Ideen. Und ich weiß aber, wenn ich mit ihr was planen muss, dann ist es total mühsam, weil das ist überhaupt nicht ihr Ding.
Mhm.
Und also für Planung muss dann echt jemand anderes zuständig sein.
Ja.
Und so, finde ich, ist das ganz gut nachzuvollziehen. Also für mich immer wieder zu sagen, ach guck mal, die Person ist so ganz anders gerade als ich und das ist mir erstmal ein bisschen fremd. Mhm. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, auch noch zu betonen, wir alle haben alle Anteile in uns. Ne? Ja. Also niemand ist nur eine Farbe.
So. Ja, ganz genau, ganz genau. Also ich habe auch nochmal so als kleines Beispiel gerade gedacht, also ich glaube, mein Archetypen zu Hause ist tendenziell eher das Orange, also die Seherin. Und ich habe auch ganz viel Grün, das wahrscheinlich eher so durch meine Erlebnisse und meine Geschichte eine große Rolle dann eben auch gespielt hat. Und dieses Grundbedürfnis nach, habe ich davon eigentlich gesprochen? Das von Orange. Das ist ja die Veränderung, ne? Und da, Neues zu erleben. Und das kann ich total nachempfinden. Also das ist bei mir ganz stark. Und ich glaube, dass mein Mann hauptsächlich, also ich hoffe, das ist jetzt okay für ihn, dass ich das so erzähle. Ich glaube, dass er viel blau-rote Anteile hat. Und für mich ist also der Gedanke, dass wir nochmal umziehen, also der erste Impuls ist halt so, oh ja, wo würden wir dann wohl leben oder so, ne? So in der Richtung. Und das ist halt bei ihm komplett anders. Ne? Also bei dem ist es halt eher so, oh Gott, und irgendwie ne, die ganzen Kosten und dann müssten wir ja alle Möbel neu und irgendwie so. Und es ist halt einfach, wir beide würden natürlich genau überprüfen mit unserer blauen Seite, wie viel Sinn macht es. Und er müsste jetzt auch nicht darin verharren und in seinen Ängsten verharren, aber dieser erste Impuls bei diesem Gedanken umzuziehen ist für mich total positiv und mit so einer angenehmen Aufregung verbunden und bei meinem Mann eher mit einem, das will ich nicht.
Weil es eine Unsicherheit macht. Und für dich ist es eine sozusagen eine Herausforderung, eine Freude.
Ja, genau. Ja, genau.
Schönes Beispiel.
Ja.
Wie seid ihr denn sonst so? Also wir haben ja Tests gemacht, ja. Also es gibt Fragebögen dazu und da muss man Eigenschaftswörter, Adjektive muss man in eine Reihenfolge bringen und dann kann man am Schluss Dinge zusammenzählen und dann kriegt man raus, wie stark ausgeprägt seine eigenen Anteile sind. Mhm. War das für euch neu?
Es gab also auf jeden Fall Punkte, die mich überrascht haben, absolut. Und gleichzeitig kann so ein Test natürlich nicht alles greifen, ist natürlich irgendwie auch nicht super tiefgreifend. Und gleichzeitig, wenn ich dann darüber nachgedacht habe, was ich da quasi dann gesehen habe, habe ich gemerkt, so ja, stimmt, das war mir gar nicht so richtig bewusst und das fand ich ganz spannend. das nochmal vor Augen geführt zu kriegen sozusagen und habe gemerkt, dass die Farben, die ich jetzt als erstes nicht so präsent gesehen hätte, zum Beispiel das Rot, dass es ganz oft auch eine verwickelte Energie ist sozusagen. Also, dass ich in Rot ganz oft ins Extrem kippe und nicht in einer gesunden Art diese Farbe irgendwie auslebe sozusagen. So, ne? Diese gesunde Aggression, an der übe ich mich sozusagen. So, ne? Und an der gekippten Aggression, da habe ich Anteile drin. Vor allen Dingen zum Beispiel unter Stress. So, und das fand ich ja gut zu sehen und mir nochmal bewusst zu werden, ich habe Rot, nur könnte ich es gerne noch ein bisschen anders gestalten und mir dessen noch mehr, also erstens bewusster werden und mich auch dessen ermächtigen sozusagen so ein bisschen, so ein Stück weit.
Ja, das fand ich gerade ganz spannend, dass du das nochmal mit dem unter Stress auch genannt hast, weil wir haben dann noch einen zweiten Bogen bekommen, in dem wir uns auch nochmal einordnen konnten, wie unsere Kräfte sozusagen, wenn wir unter Stress sind, sich auch verändern. Und in meinem, ich sag mal, normalen Zustand hatte ich zum Beispiel ganz viel Orange, sehr viel Orange und viel Grün, eher wenig Blau und wenig Rot. Und dann habe ich nochmal das ausgefüllt unter Stress. Und dann ist ganz, ganz viel von meiner orangenen Kraft ins Blaue gerutscht. Das heißt, Blau wurde ganz groß und Orange verhältnismäßig klein. Und damit kann ich auch was anfangen, weil wenn ich überlege, wie ich bin, wenn ich wirklich unter Stress komme, wenn irgendwie eine Abgabe ansteht, wenn irgendwas so vor mir liegt, wo ich merke, oh, jetzt braucht es viel Energie und Kraft und ich dann schreibe ich mir Zettel und ich gucke die 10 mal an und ich stelle mir 10 Wecker, um morgens pünktlich aufzustehen und überprüfe alles noch 10 Mal. Habe ich das richtige Datum? Und da komme ich wirklich in dieses vielleicht auch ein bisschen verwickelte Blau. Und was mir so, wenn ich entspannt bin, echt ganz fern ist. Also da habe ich ganz wenig davon und auch manchmal vielleicht einen Tacken zu wenig und eben sehr viel Orange. Bin ich bei Ninja. Ich bin auch eher eine Person, glaube ich, die schnell Juhu schreit, wenn sich irgendwie was verändert und kreative Impulse reinkommen. Ja, und das fand ich irgendwie spannend, nochmal zu sehen, auch was passiert unter Stress. Gab es da bei euch auch so große Unterschiede?
Ja, wobei ich gemerkt habe, dass es auch nochmal einen Unterschied macht, ob ich mich beobachte bei Stress und ich bin gerade in meinem Beruf zum Beispiel oder so, also oder irgendwo unter Leuten, die mir jetzt nicht so nah sind, oder ich bin in meiner Familie, also wie ich dann reagiere im vertrauten Rahmen, wo es dann halt leider dann etwas zu ungefilterter dann manchmal zugeht, dann würden wahrscheinlich andere Anteile einen größeren Anteil ausmachen, als jetzt eben, wenn ich da bei der Arbeit bin, zum Beispiel. Also da sind dann irgendwie nochmal andere Filter aktiv. Deswegen fand ich das so ein bisschen schwierig. Also, weil ich merke, dass es da doch irgendwie wirklich einen Unterschied gibt. Aber also, ich kann auch viel mit dem anfangen, was du sagst, Jone, mit der roten Energie. Das merke ich halt auch gerade zu Hause. Und da merke ich auch ein Stück also Rot und Grün sind ja wiederum auch wie so Polaritäten. Und ich denke, dass zum Beispiel das Problem, dass wenn ich über meine Grenzen gehe, ich dann irgendwann in eine ungesunde Aggression halt gelange, ne? Kippe. So, und da ist halt wirklich dann dieser Zusammenhang. Und das kenne ich halt von mir leider dann eben in der Familie, wo dann halt vielleicht dieses Grün ganz stark ist und ich halt so gerne möchte, es soll allen gut gehen und ich will, dass alle zufrieden sind und so. Und eigentlich ist es mir aber schon zu viel und ich achte dann aber nicht darauf und gehe drüber hinweg und kann es dann aber doch nicht aushalten und dann zack, kippe ich rüber ins Rot und bin dann ätzend.
Das ist halt so ein bisschen die Krux an der Sache. Wenn wir ins Extrem gehen, dann können wir nicht mehr schwingen, dann können wir nur noch kippen. Und dann von einem Extrem sozusagen ins nächste.
Und gleichzeitig ist es ja ein hilfreicher Impuls. Also es, Es dient ja dem Schutz der Abgrenzung. Ne? Ja. Also wenn du zu lange nicht darauf achtest, dich abzugrenzen und deine Grenze gut zu ziehen, dann rutscht es rüber und dann kommt es mit einer ganz kräftigen Wucht und ist auch ungewollt. Aber eigentlich ist der Rotimpuls dann genau gut.
Ja, absolut, ja. So, ich würde gerne noch was von dir hören, Steffen.
Ja, total gerne. Ich bin ganz grün in meiner Ausprägung, also heilend. Das passt ja auch. Ich habe Krankenpfleger gelernt und so erlebe ich mich auch. Und ich glaube, dass es biografisch ist, also auch biografisch. Ich weiß gar nicht, ob Grün mein Heimathafen wirklich ist. Das will ich jetzt in diesem Jahr noch mal ein bisschen nachspüren. Meine Herausforderung oder mein Lernweg führt mich auf jeden Fall dahin, gut rot zu lernen. Also das ist mein Thema gerade, jetzt schon länger, aber jetzt fürs zweite Ausbildungsjahr ganz explizit. Möchte in gute Aggression kommen im Sinne von mich gut abgrenzen können, klar sagen, was ich will. Interessant ist nämlich, das kann ich im beruflichen Kontext, kann ich das total gut. Und da werde ich auch für geschätzt. Also wenn es irgendwo knallt in Teams, dann werde ich häufig dahin geschickt und sage, geh du da mal hin. Und das macht mir auch total Spaß. Da blühe ich auf und bin richtig energetisch. Mhm. Und im privaten Umfeld, in meiner Familie, auch in meiner Herkunftsfamilie, da kann ich das so ganz schlecht leben. Und da will ich dieses Jahr mal hingucken.
Mhm. Ja, spannend.
Wer weiß, vielleicht ist das ja dein Urhaft-Denken.
Vielleicht, Und interessant finde ich, dass ich sowohl orange als auch
blau,
das habe ich in einer guten Balance und kann ich beides nutzen, je nachdem, was ich gerade brauche. Also ich kann total kreativ sein und ich kann auch sehr strukturiert und ordnend sein, je nachdem, was gerade gebraucht ist. Also das sind beides nicht meine Heimathäfen, da bin ich ziemlich sicher. Und trotzdem sind sie in einer guten Nutzbarkeit für mich vorhanden.
Ja. Genau, dann ging es auch bei uns im Seminar noch um die innere Seelenbewegung, die sich zwischen all diesen vier Kräften in einer bestimmten Reihenfolge bewegt. Und da in dem Beispiel könnte es zum Beispiel sein, man hat Hunger. So, man stellt fest, wenn ich in mich reinfühle, ich habe Hunger, ich muss mal was essen. Das wäre was Grünes. Da geht es nämlich ums Fühlen.
Mhm.
Und dann würde das weitergehen, also in einer vollständigen Bewegung würde es weitergehen zum Blau. Man fängt an, darüber nachzudenken, okay, ich bin hungrig, was kann ich denn essen? Was habe ich im Kühlschrank? Und dann würde es weiterrutschen zum Rot. Beim Rot geht es ums Handeln, man geht mal runter und guckt mal rein. Und
entscheidet sich.
Und entscheidet sich dann, was man isst. Und wenn das alles geklappt hat, wenn man Hunger hat, feststellt, man hat noch was im Kühlschrank und dann auch was isst, dann entsteht Orange, nämlich die Freude und das gute Gefühl, was kommt, wenn man das, was man sich vorgenommen hat, erreicht hat. Und so könnte in einem ganz simplen, kleinen Beispiel so eine Seelenbewegung aussehen, dass wir uns eigentlich von diesem grünen Wahrnehmenden zum hinentwickeln zum, okay, darüber nachdenken und die Rahmenbedingungen einschätzen, dann eine Entscheidung treffen, ins Handeln gehen und am Ende ein gutes Gefühl, was uns zeigt, dass sozusagen diese Bewegung funktioniert hat.
Mhm. Und dann auch wieder frei zu sein, was Neues wahrzunehmen, weil wir eben nicht irgendwo noch festhängen.
Mhm. Ja.
Ne?
Ja. Ich fand ganz witzig, vor ein paar Tagen hatte ich einen abgebrochene Seelenbewegung, sag ich mal. Und zwar genau auf dieses Thema Essen bezogen. Ich habe irgendwie den Vormittag verbracht mit irgendwelchen Aufgaben und irgendwann habe ich gemerkt so, oh, puh, ich habe richtig, richtig Hunger jetzt. Mich in die Küche und war so, boah, ich muss jetzt relativ schnell was essen, weil das weiß ich auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ja komm, schnell geht, Pizza aus dem Tiefkühler. Dann habe ich die reingeschoben. Ofen angemacht, habe ich hingesetzt und habe gemerkt so, okay, ich habe das Fühlen total vergessen.
Was machst du hier eigentlich?
Ja genau, ich habe das Denken auch total vergessen. Ich habe direkt gehandelt, habe die Pizza wieder rausgeholt, sie wieder in die Kühler gepackt und habe dann überlegt, ja, was könnte ich denn jetzt essen, was mir wirklich gut tut? Und nicht einfach nur, was schnell geht und so weiter und so fort, so, ne? Sondern was mir gut tut. Habe sozusagen den Kreis wieder von vorne begonnen.
Voll gut.
Ja, das war irgendwie total witzig zu sehen. So zu merken, stopp mal. da läuft irgendwas gerade nicht so richtig gut. Und er tatsächlich war am Ende in Orange, weil ich saß dann am Tisch auch, als die Pizza noch im Ofen war und habe dann gemerkt so, wenn ich die jetzt essen würde, dann würde ich mich danach einfach nicht gut fühlen. Und ja, dann wäre ich nicht ins Orange gerutscht, sozusagen.
Ja,
so,
ne? Ein schönes Bild.
Ja, und das ist halt das, was du vorhin auch meintest, mit der Fähigkeit zu entscheiden, von dem einen zum anderen zu gehen. Ne? Wenn man dann so ein gewisses Maß an Steuerung hat, dann sind wir wieder bei diesem Thema, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum sein kann, wo dann eben der Raum für diese einzelnen Schritte eben auch wirklich ist, dass ich halt wirklich zeigen darf, was ist denn da für ein Gefühl, dass man wirklich das betrachten kann, irgendwie Risikoabwägung oder was, wie kann man überhaupt damit umgehen, was ist möglich, was ist nicht möglich und so weiter. Also dass dieser Raum dann eben auch da ist und dann können wir tatsächlich entscheiden, was nötig ist. Und dann ist es nicht reaktives Verhalten, sondern selbstwirksames.
Ja. Ja. Das ist das Ziel.
Das ist das Ziel.
Selbstwirksamkeit.
Ja, genau.
Wie schön.
Ja, und dafür finde ich, helfen diese Farben auch einfach sehr. Dass, ich habe viel Orange und ich stelle dann oft fest, oh, okay, jetzt bin ich hier direkt Impuls, also so ein Pendeln zwischen Orange und Rot. Mhm. Und ich finde es jetzt total hilfreich, einfach diese vier Kräfte einmal so vor Augen zu haben, um auch festzustellen, was es gerade braucht, was vielleicht in dem Kreis übersprungen wurde und dann wirklich bewusst nochmal dahin zu gehen und auch so ein bisschen, ich meine, wenn ihr jetzt zugehört habt, habt ihr ja vielleicht auch festgestellt, wo ihr euch mehr seht oder weniger seht und dann eben auch ganz bewusst vielleicht nochmal in das Pendant reinzugehen und zu gucken, okay, wenn es jetzt blau gibt, oder wenn da gerade viel Orange ist, dann ist es vielleicht eben gerade gut, nochmal ganz bewusst sich auch zu strukturieren, die Situation zu überdenken und dann ganz gezielt eine Entscheidung zu treffen. Und ja, so ist es eben, finde ich, das Schöne an diesem Modell, dass man es so gut auch im Alltag anwenden kann und sich selbst ganz gut ertappen kann.
Und tröstlich finde ich, dass wir alle Energien haben. So, also sie sind angelegt und sie sind irgendwie auch hervorzulocken. Das fand ich schön an deinem Beispiel, Alina. Du bist ganz orange, aber wenn du Stress hast, dann mobilisierst du deine Blauen mit Listen und so und dann funktioniert es auch und es unterstützt dann auch.
Ja.
Das finde ich total schön.
Ja.
Okay, ja. Unser nächster Kurs steht an.
5 Minuten.
In 5 Minuten, wie immer. Er heißt Charme und Stolz und wir sind, also ich bin ein bisschen aufgeregt. Mal gucken. In Folge 10 werdet ihr davon hören. Tschüss.
Tschüss.